Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Bowen, liebe Wissenschaft, ich freue mich sehr, dass wir diese Veranstaltung gemeinsam machen können. Wir als SWK hätten das niemals hingekriegt und zumindest vor allem nicht in so einem schönen Ambiente. Und ich glaube, Frau Jorzig hatte die Idee und verdient vielleicht auch einen Applaus dafür. Ja. Ja, ich würde Ihnen kurz das Gutachten vorstellen. Sie kennen das im Wesentlichen schon. Ich halte mit ein paar Gedanken noch ein bisschen highlighten, wie man so schön sagt. Und vielleicht noch mal kurz die aktuellen Herausforderungen, von denen Herr Mayer-Guckel auch schon gesprochen hat. Besser qualifizierte Lehrkräfte. Und hier sehen Sie auf einen Blick, was sind die Herausforderungen, mit denen sich Lehrkräfte heute konfrontiert sehen, die eben noch nicht selbst Schülerinnen und Schüler erreicht, die Mindeststandards in den Kernfächern nicht. In der Sekundarstufe sind es noch mehr. Ein Fünftel zeigt aber auch Auffälligkeiten in der sozial-emotionalen Entwicklung. Das sind die, das Robert-Koch-Institut durchführt. Kinder aus sozial benachteiligten Familien sind in beiden Fällen stärker betroffen und wir haben auch einen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf haben. Deswegen haben wir dieses Gutachten auch abgeschichtet von einer Stellungnahme, die ja viel diskutiert ist, dass wir nicht nur den Blick auf die Verwaltung des Mangels legen, sondern auf die Frage, wie können wir Lehrkräfte für diese Herausforderung qualifizieren. Wir haben die 2022 angefangen und umfänglich, die in ihrer Forschung einschlägig sind für die Probleme, die, mit denen wir hier konfrontiert sind, aber auch Stakeholderinnen und Stakeholder aus der Praxis. Das Gutachten hat 4 Kapitel und wir arbeiten immer so, vielleicht kann ich das vorweg sagen, dass wir eine Situationsanalyse machen mit den Daten, die verfügbar sind und ich werde Ihnen gleich, zumindest in manchen Bereichen würde man sich deutlich mehr wünschen. Dann formulieren wir das Problem und dann schauen wir, welche Evidenz gibt es eigentlich. Wir schauen zuerst nach wissenschaftlicher Evidenz, aber nicht immer haben wir wissenschaftliche Evidenz, dann schauen wir auch nach guten Prät beanspruchen können. Ja, Ziel des Gutachtens ist ein klar strukturiertes Qualifikationssystem über alle 3 Phasen Profession nicht ruinieren will. Wir sind nicht der Meinung, dass Vielfalt und ganz viele multiple Wege so gut sind für diese Profession. Also klar strukturiert, Zugangsvoraussetzungen definiert, Qualifikationsziele formuliert und eben auch den Erwerb erforderlicher Kompetenz ermöglicht. Dass man Maßnahmen in dieses System überführen kann, das dann aber auch flexibel gebaut sein muss, um auf akute Bedarfslagen zu reagieren und Blick nicht nur auf die erste und zweite Phase zu richten, sondern eben auch auf die Fort- und Weiterbildung. Wir haben uns 4 Leitfragen vorgenommen. Zunächst zum Bedarf, wie viele wir brauchen. Das ist das erste Kapitel. Die Frage, wie können wir diese Studierenden gewinnen und wie müssen wir sie begleiten, damit der Ausbildungserfolg, dritte Frage, das steht im Mittelpunkt. Wie müssen wir die Qualifikation, die Lehr-Lern-Gelegenheiten gestalten, damit die Lehrkräfte die und dann die Frage der Fort- und Weiterbildung. Ich komme zum ersten und fasse mich hier relativ kurz. Die Optimierung von Prognosen zur Einstellung zum Lehrkräften und zum Bedarf. Und das haben Sie alle mitgekriegt. Sie kennen alle die völlig unterschiedlichen Prognosen von der KMK, von Gösteine. Und die widersprechen sich in der Regel. Und das hat damit zu tun, dass wir hier eine wahnsinnig schlechte Datenlage haben. Wir haben eine dynamische, wir alle, aber auch die Zeiträume, in denen im Grunde die Bevölkerungsabschätzung erfolgt, die sind in den meisten Ländern relativ weit und wir müssen das dichter erfassen, um dann zu zuverlässigeren Prognosen zu kommen. Es fehlen aber auch Daten über die Anfängerzahlen bei den Universitäten, Studienanfängerzahlen. Das hat was damit zu tun, dass die Lehrkräfte ein Problem. Wir wissen nicht genau, welche Kennwerte eigentlich eingehen in die Berechnung des Lehrkräftebedarfs. Werden die Reformvorhaben Ganztagsschule mitkalkuliert oder nicht? Relation, das sind alles Punkte, die man hier berücksichtigen muss. Ich gehe hier nur kurz drauf ein, weil ich glaube, wir sprechen über die Prognose Großen heute nicht, aber Sie sollten im wissen, wie viele wir brauchen und mit wie vielen Studienbewerberinnen und Bewerbern wir überhaupt rechnen können. Also Transparenz in allen Ländern, wie erfasst man diese Daten und dass sie Transparenz herstellen über die Annahmen, weil wir natürlich ausbilden für einen gemeinsamen Arbeitsmarkt. Ja, also die Modellierung, das ist nochmal eine andere Frage. Auch dort braucht man unbedingt Standards. Aber ein Punkt, wir haben ja immer Prognosen, die Schulform und fächerübergreifend sind. Nur in NRW wissen wir genauer, welche Bedarfe wir im MINT-Bereich haben. Da war es Klim wahrscheinlich in S sitzt und dort. Das ist natürlich ganz besonders wichtig, weil der Bedarf nicht in allen Fächern gleich ist. Aber das muss ich Ihnen natürlich auch nicht erzählen. Ja, das ist jetzt besonders wichtig, eine einzige und auch das Angebot an Lehrkräften abzuschätzen. Das sollte eigentlich jeder kennen, die demografische Ausgangslage. Wenn Sie jetzt gucken, wir sind die Stelle und merken eben, dass unsere Studienbewerberinnenzahlen deutlich zurückgehen. Wir haben also nicht mehr so viele Studienbewerberinnen und Bewerber, die sich erst ändern, wenn die 2014 Geborenen ein Studium aufnehmen und das, Sie können sich ausrechnen, wie lange das dauert. Das ist wirklich eine Prämisse, die wir im Kopf haben sollten. Wir haben aber auch einen deutlichen eine deutliche Verschiebung des Bedarfs von der, insbesondere eben in den nicht gymnasialen Schulen bei den MINT-Fächern. Das ist die Ausgangssituation. Das heißt, wir sind begrenzt, was die Rekrutierung, weil wir hier nicht, im Unterschied zu anderen Fächern, nicht auf ausländische Studierende im großen Maße zurückgreifen können. Nicht in dem Maße. Potenzial gibt es da natürlich auch. So, erster Punkt, Gewinnung, Sicherung von Studienerfolg, phasenübergreifende Optimierung der Zusammenarbeit. Wir haben auch hier eine Situationsanalyse gemacht, da muss ich Ihnen nicht viel zu sagen. Wir haben zwar geringere Abbruchzahlen als in anderen Studiengängen, gleichwohl haben sie sich erhöht in der letzten Zeit. Im Master sind 16% der Studierenden, die im weiß man das ja nicht, ist auf jeden Fall deutlich mehr, könnte aber auch damit zu tun haben, dass so viele Studierende mittlerweile schon im System sind und dann in die Schule suchen. Ja, wir können durchaus noch Anstrengungen machen, insbesondere für die MINT-Fächer, um eine Kampagne aufzusetzen, auch Zielgruppen in dem beruflichen Orientierungsprozess noch besser zu unterstützen, auch unterschiedliche Zielgruppen sozusagen gezielt anzusprechen. Jugendliche, die sich interessieren für MINT-Fächer, aber dann doch unsicher sind in ihrer Entscheidung, wenn man die in der Schule schon anspricht, begleiten. Finanzierungsmöglichkeiten und Anreize erweitern und die Steuerung des Angebots und der Ausschöpfung der Studienplätze. Die fünfte Empfehlung, da geht es darum, um die Studierbarkeit datengestützt zu verbessern und die soziale und akademische Integration in die an Hochschulen. Und manche Hochschulen haben wir auch identifiziert, die das schon ganz gut machen, die administrativen Daten gut nutzen, um gezielt zu beraten. Da ist aber noch sehr gut bundesweit abgestimmte Indikatoren zum Studienerfolg zu haben, auf die man sich dann verständigen kann. Wir glauben auch, dass man die Steuer schätzen sollte, wenn sie dann nicht nur einen Mangel konstatieren, sondern auch Auflagen formulieren. Das haben wir eben gesehen. Häufig wird zwar gesagt, wir haben da keine Überschneidungsfreiheit formuliert und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wir haben ja auch einen großen Range an Prüfungen, ne, wo die verortet sind. Auch das kann man sich noch mal genauer angucken. Möglichkeit und dann die Frage der Vertretungslehrkräfte. Wir haben ja hier in Berlin zum Beispiel schon 30% der Bachelorstudierenden im System, was mir sehr, sehr große Sorgen macht. Die geben Eigenverantwortung und sie werden entgegen aller Behauptungen eben nicht begleitet, weil die Schiedsu begleiten oder sie etwa zu einer Reflexion anzuregen, ne, die dann auch für eine Weiterentwicklung der Kompetenzen was überlegen. Und wir denken, es ist gut, wenn die Hochschulen für diese Übergangsphase sich hier auch mehr engagieren und sich Modelle zu überlegen, das dann auch auf die Praxisphasen anrechnen. Dann die Frage der sozialen und akademischen Integration ist eben für das Lehramtsstudium ganz besonders wichtig. Das wissen alle, die das studiert haben, an so vielen Unterschieden nicht ganz einfach. ja, Stellenwert der Lehrkräftebildung durch strukturelle Verankerung und gezielte Anreize erhöhen. Das ist nun überhaupt nicht neu, die Forderung oder die Empfehlung. Der Stifterverband hat das ja auch noch mal ganz pointiert sozusagen erläutert, wie wichtig das ist, dass man diese Steuerungsfragen auch adressiert, also verankern auf Leitungsebene, wirklich Anreize zu setzen für diese spezifische Aufgabe, die ja gerade auch bei großen Wettbewerb stehen, häufig dann doch nach hinten geschoben wird, und das darf nicht passieren. Strategische Rolle von Zentren für Lehrkräftebildung stärken, und es bedeutet eben, dass man nicht irgendjemanden sucht, der dann dieses Zentrum leitet, sondern wirklich forschungsstarke Kolleginnen und Kollegen, die auch die Debatte vor Ort, die ist ja ganz wichtig, zwischen Fachdidaktiken, Fächern und vorantreibt. Ja, Anreize für weitere Strukturentwicklung. Wir glauben auch, die Qualitätsoffensive hat wirklich viel dazu beigetragen, an unterschiedlichen Standorten Dinge zu verändern. Und solche Anreize sind weiterhin natürlich wichtig. Phasenübergreifende verlässliche Abstimmungsstrukturen. Wir haben nicht die einphasige Lehrkräftebildung empfohlen. Wir glauben, dass das schwierig ist, das in Oldenburger Befunden, glauben aber natürlich, dass wir Strukturen brauchen für diese Kooperation. Es darf nicht so weitergehen, dass die zweite Phase sagt, vergesst erstmal, noch schlimmer vielleicht, was ganz anderes macht, als das, was in der ersten Phase Thema war. Also Alignment. Das dritte Kapitel, ich habe schon gesagt, das ist das zentrale Kapitel, und da setzen wir uns natürlich auch auseinander mit Unterschiedsbildung, die einerseits wissenschaftsbasiert sein soll und andererseits professionsorientiert, die theoretische Anteile und praktische Anteile gut verknüpfen. Die kennen Sie alle, insbesondere diese Verknüpfung von Theorie und Praxis. Die KMK durchaus mit den Standardtätsoffensive, BMBF, finde ich einen Weg der Reform beschritten, den wir anerkennen sollten. Es ist viel passiert, aber das reicht eben noch nicht aus, um wirtschaftsbasierten und professionsorientierten Kompetenzaufbau. Und wir haben mal versucht, um das anschaulich zu machen, um die Herausforderung deutlich zu machen, so ein Modell aufzuschreiben für ein Kumulativ, nicht so einfach ist, dass man einfach in die Praxis geht von Anfang an und dann nebenher sozusagen die Dinge reflektiert, die man erfährt in der Praxis. Es ist absolutes Grundlagenwissen über Querschnittsthemen hat, über Fachdidaktik und pädagogisch-psychologische Anteile. Und da gibt es bestimmte Lerngelegenheiten, die sich hier auch Eigenschaften trainiert. Dazu haben wir sehr, sehr viele Befunde. Zum Beispiel die professionelle Wahrnehmung, dass sich in einer komplexen Situation die relevanten und nicht die salienten Aspekte identifiziere. Also nicht das, was jetzt wahnsinnig auffällig ist, dass Frau Bauern jetzt so einen wunderschönen rosa Anzug anhat, sondern ob sie alle zuhören. Ne? Also das ist wichtig, und das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Kompetenzstufe, dass man Planung, Durchführung und Reflexion verknüpft systematisch. Auch das ist absolut nicht trivial, bei der Planung schon zu begleiten, gut zu begleiten. Dazu gibt es inzwischen sehr, sehr gute Modelle an unterschiedlichen Standorten, und schließlich das gezielte Expertenfeedback, ne, dass jemand mir ein Feedback gibt als Referendarin, als Referendar, aber eben auch als Lehrkraft, die sich weiterentwickeln will, zu bestimmten Aspekten möglichst fokussiert meiner Praxis. Das ist wichtig. Sehr, sehr skeptisch, das sagte ich ja eingangs schon, was diese dualen Modelle betrifft. Wir glauben, man muss sich orientieren, einerseits an Anforderungen, und wir glauben, vier Punkte sind hier ganz wichtig jetzt für die erste und zweite Phase, dass wir über die Standards hinaus, die ich gut finde, hinaus ein kohärentes Curriculum entwickeln, das wir alle akzeptieren. Wir brauchen ein Mindset in der ersten und zweiten Phase. Das optimieren, und das bedeutet nicht nur, dass wir uns an diesem Modell orientieren, sondern auch, dass wir Fachseminarleiterinnen qualifizieren für ihren Job. Das ist Feedback geben und gemeinsam planen und so weiter. Und dass wir diese Fachseminarleitungen auch in die erste Phase mit hinein. Und Fachseminarleitung betrifft das gleichermaßen. Und wenn wir das machen, dann haben wir zwar keine einphasige Lehrerbildung, aber eine integrierte Lehrkräftebildung. Und dann, glauben wir, können wir auch das, wir hätten dann, wie die Medizin im Übrigen, eine Erstqualifizierung von 6 Jahren. Das ist natürlich sehr kontrovers, sage ich jetzt schon. Wir schlagen einen wissenschaftsbasierten, die HAK hat gesagt, wir sollen das nicht Quereinstieg nennen, aber es ist im Grunde dasselbe. Dieser Quereinstieg oder dieser zweite Weg umfasst durchbuchstabiert. Die Studiengänge müssen natürlich akkreditiert werden. Und wir wollen diese Sondermaßnahmen auslaufen lassen. Uns ist aber klar, das kann man dafür sorgen, dass die Standards definiert werden und auch eingehalten werden. So, das ist jetzt ein Beispiel für ein Modell. Man hätte eben nur ein Fach. Das heißt, man braucht auch nur eine Fach und man kann dieses Modell komplett synchronisieren mit dem regulären Lehrangebot. Das ist das Charmante. Die Hochschulen können im Grunde diesen einfachmütigen Studium weniger Bewerberinnen und Bewerber haben. Insofern ist es auch interessant im Hinblick auf die rückläufigen Bewerberinnen und Bewerber. Und was man hier eben auch... Und das können die Hochschulen dann anbieten, je nach Voraussetzungen, die sie selbst haben. Diejenigen, die eine starke Sprachbildung haben, bieten eben dort Sprachdigitalisierung an. Wir haben lange darüber geredet, brauchen wir eine Weiterbildung für das zweite Fach? Ich komme gleich nochmal zur Weiterbildung. Haben uns dagegen entschieden, weil die Hürden möglichst niedrig hängen. Ja, und das ist für die Grundschule. In der Grundschule müssen 2 Fächer vorhanden sein. Dann kann man einsteigen und Grundschuldidaktik, die Praktika verpflichten natürlich Umgang mit sprachlicher Heterogenität. Hier sagen wir aber, das dritte Fach muss dann verpflichtend in Form werden. So, 4. Punkt. Ich weiß gar nicht, bin ich einigermaßen... dann muss ich ganz schnell machen. Fort- und Weiterbildung. Wir unterscheiden Fort- und Weiterbildung. Das ist ganz wichtig, Fortkompetenzen anzupassen an die sich dynamisch verändernden Anforderungen. Weiterbildung bedeutet, dass ich mich für neue Aufgaben, für neue Funktionen... So, zur Fortbildung ganz kurzen Blick. Sie kennen alle die augenblickliche Situation. Wir haben Warnung, wir haben gute Modelle für kollegiale Fortbildung, zum Beispiel in den großen Programmen BIS und QAMAT, die sind aber nicht in der Fläche. Werden wir auch machen über Fortbildung. Wir brauchen unbedingt eine systematische Qualitätssicherung, das heißt, dass man Dozentinnen wirklich rekrutiert, dass man sie ausbildet und dass man evaluiert, dann auch implementiert werden. Wir brauchen dazu eine Kooperation von Universitäten und Landesinstituten, weil das ist ein Grundproblem, dass die Forschungsbefunde viel zu spät finanziert Finanzierungsmodelle und wollen auch eine quantifizierte Fortbildungsverpflichtung von 30 Stunden im Jahr. Da ist der Lehrer natürlich dagegen. So, jetzt ist hier die zertifizierten Qualifikationsmodule, die auch das weitere Fach umfassen, aber auch sowas wie Sonderpädagogik, dass wir viel stärker in Deutschland Master- und Promotionsstudiengänge brauchen, die professionsorientiert sind, so wie wir das in den USA haben. Und das Letzte ist, dass wir im Moment out of the box denken müssten und auch im Schulsystem überlegen müssen, brauchen wir nicht auch andere Berufsgruppen, so wie das in der Medizin der Fall ist, zu tun gehabt und haben dann das sogenannte Berufsprofil der Physician Assistants eingeführt. Und wir denken, das wäre durchaus ein Weg, also Bachelorstudiengänge für Assistenzlehrkräfte mit eingeschränkter Lehrbefähigung. Da ist natürlich wichtig, dass man dann auch ein Modell hat von Arbeitsteilung, Kompetenzverteilung im einfachen, den regulären Weg, dann den zweiten Weg mit dem Einfachmaster, mit der angebotenen Weiterbildung für ein zweites Fach und hier unten. Dankeschön.